Ja, der Rückblick auf das BVB-Wochenende kommt dieses Mal einen Tag zu früh. Der Grund ist, Tobi und ich haben tatsächlich am Rosenmontag frei. Deshalb nehmen wir ausnahmsweise schon am Sonntag auf. Ich in meinem Wohnzimmer, Tobi, du auch?
Im Büro hier bei mir, in der privaten Wohnung, ja.
Wie war denn der Freitagabend?
Erst sehr, ja, überraschend entspannt. Ich meine, wir haben ja häufiger nach Heimspielen schon dabei gesessen, wo ich dachte, hui, lange mache ich es nicht mehr. Das war entspannter. Er war dann sehr lange, weil ich auch am Wochenende nicht so viel Zeit hatte und wir die Aufgaben, die wir sonst am Wochenende machen, Freitagabend noch gemacht haben.
Durchmalocht quasi, alles klar. Ja. Darüber reden wir jetzt und natürlich geht's hier auch um unsere U23 und die U19. Handball gab's am Wochenende auch noch, bekommt ihr jetzt von uns. Mein Name ist Christoph Böhkamp.
Und ich bin Tobias Reif.
Ihr hört den BVB-Podcast.
Ich habe nach all den Jahren, ich weiß gar nicht, also seit Mitte der 90er fahre ich eigentlich regelmäßig zu unseren Heimspielen, eine ziemlich chaotische Anfahrt gehabt. Und zwar habe ich tatsächlich Google Maps vertraut. Also wir sind mit 5 Mann im Auto aus dem Münsterland losgefahren. Und es hieß dann so, ja, nee, mach mal nicht die B1. Und dann sind wir irgendwie über Wambel, also wirklich Straßen, da bin ich noch nie gewesen, lotste uns das Navi nach Dortmund und es war wirklich eine Katastrophe. Also ich habe über 1,5 Stunden gebraucht für einen Weg, für den wir sonst eine Dreiviertelstunde brauchen. Und ich hatte halt 2 Kinder dabei, die brauchen einen Wellenbrecher. Entsprechend angespannt war die Situation im Auto. Wenn dann noch diese besonders schlauen Fragen von der Rückbank kommen, sind wir gleich da. Wir hatten aber das große Glück, dass tatsächlich ein anderer Kollege schon einen Platz freigehalten hat am Wellenbrecher. Und so ist dann am Ende, wurde noch alles gut. Aber es war ein amateurhafter Fehler, der mir nicht nochmal passieren wird. Nächstes Mal fahren wir definitiv wieder über die B1. So, warst du denn wenigstens pünktlich auf der Pressetribüne, Tobi?
Ja, ich kann eigentlich vom genauen Gegenteil berichten, weil ich bin, war ein bisschen faul und bin mit den Kollegen, die Pressekonferenz betreuen, gefahren. Und wir waren dann sage und schreibe 4 Stunden vor Anpfiff da, also um 16:30 Uhr.
Ich hab den Laden aufgeschlossen.
Genau, da war noch original nichts los. Hab da ein bisschen beim Tragen geholfen und war auch früher als sonst auf der Pressetribüne, weil ich den lieben Boris ersetzen durfte, vertreten durfte und mit Nobby Netradio gemacht habe. Und da sitze ich einfach lieber ein paar Minuten eher schon da und baue mir da meine Notizen und so weiter auf.
Ja, und hat den wahnsinnigen Vorteil, dass du nicht noch einen Monitor aufbauen musst oder nach hinten in den VIP-Bereich spicken musst, sondern man hat für dich schon alles aufgebaut. Das ist so schön, wenn man Netradio machen darf, ne? Dass die ganze Anlage, das Headset, alles liegt da schon für einen bereit. Und du kriegst sogar auch noch einen passabel großen Monitor, auf dem du jede Zeitlupe gucken kannst.
Das ist richtig, der ist allerdings 2-mal ausgefallen während des Spiels.
Oh.
In der ersten Halbzeit, so ab der 35. Minute bis zur Halbzeit und in der zweiten Halbzeit nochmal kurz. Lag aber daran, dass es tatsächlich auf der gesamten Pressetribüne ein paar technische Schwierigkeiten gab. Vielleicht war es zu kalt, keine Ahnung.
Das kann natürlich sein. Pass auf, dann lass uns einfach bei der Tradition bleiben und mit den Schlagzeilen einsteigen. Der Kicker schreibt, Assist-Show von Ryerson, starkes Dortmund fertigt Mainz ab.
Bei den Kollegen von Spox heißt es, BVB demonstriert seine größte Stärke.
Ja, und die Ruhrnachrichten titeln, der BVB kann auch souverän. Ja, jetzt spulen wir mal zurück. Am Ende haben wir es ja dann alle gemerkt, aber vorm Spiel, ne, du hast es ja gerade gesagt, du warst ja früh da, auch mit den Kollegen und es wird jetzt niemanden wundern, wir sprechen da ja auch tatsächlich relativ viel über Fußball dann. Was habt ihr diesem Gegner aus Mainz zugetraut?
Viel, also wirklich viel, weil gerade seit dem Trainerwechsel zu Urs Fischer ist es da ja, sagen wir mal, bis Freitag richtig, richtig gut gelaufen. Die haben in München unentschieden gespielt, die haben in Leipzig auswärts gewonnen. Also gerade auswärts bei denen, sage ich mal, die auch ganz oben dabei sind, richtig gute Auftritte hingelegt. Haben zuletzt 2-mal in Folge davor gewonnen. Also da war ich schon von einem wirklich schwierigen Spiel ausgegangen.
Ja, interessanterweise die Fans auch. Also wir sind reingegangen übers Freibad, also Ecke Südost, und da war, hat sich ein bisschen geknubbelt an der Einlasssituation, nicht schlimm, aber man stand ein bisschen eng beisammen und ja, kommst ja auch mit den Leuten so ins Gespräch, und das war schon so, dass alle so für sich innerlich gesagt haben, hoffentlich ist der Support da, weil Mainz ja irgendwie nicht nach, oh, das ist eine hohe Hürde klingt, sich aber irgendwie doch alle bewusst waren, kann aber eine werden. Und erstaunlich ist ja dann, also wenn wir auch jetzt mal gucken, was Niko Kovac selber vom Spiel gesagt hat, der erwartete einen zähen Kampf, was dann bei rausgekommen ist. Also ich frage mal ganz plakativ, wann war der BVB je stärker bei Standards?
Ich kann mich nicht dran erinnern, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil selbst die Standards, also klar, man trifft dreimal nach Standards, auch wenn ich jetzt schon ein bisschen vorweggreife, aber auch die, die nicht zum Torerfolg geführt haben, waren mitunter hochgefährlich. Also ich weiß noch einen, den köpft Seru, glaube ich, 20, 30 Zentimeter daneben. Und auch sonst hat es da immer lichterloh gebrannt. Auch wenn ich sagen muss, als ja, Fußballromantiker oder so, irgendwie finde ich dieses Stilmittel schwierig. Alle Mann rund um den Torhüter und dann gucken wir mal, wer wen wegblockt. Aber ganz ehrlich, solange es erlaubt ist und es zum Erfolg führt, bitte.
Ja, ich finde ja, der eigentliche Wahnsinn ist, dass viele ja sagen, der BVB hat sich das bei Arsenal abgeguckt und gerade Arsenal schwächelt jetzt so ein bisschen. Und die haben ja jetzt auch wieder nur 1-1 gespielt und Man City kommt quasi wieder ran. Also wenn es denn so wäre, dass Arsenal das Original und der BVB die Kopie ist, dann macht es die Kopie gerade besser als das Original. So, jetzt wird es aber wirklich ein bisschen polemisch. Ich bin so ein bisschen bei dir. Es ist natürlich schon Wahnsinn, was da jetzt für ein Betrieb ist. Hab aber schon so ein bisschen das Gefühl, jetzt sind wir wieder in England, dass, also mich hat es auch immer ein bisschen geärgert, dass es zum Beispiel in England eigentlich nie irgendwas zurückgepfiffen wurde, wenn es um den Torhüter ging. Jetzt so gerade darum war, wie er dann bei Standard seinen 5 Meter, seinen 16 Meter Raum beherrscht und die Bälle dann da im besten Fall rausfaustet. Und in Deutschland wurde immer sehr viel zurückgepfiffen. Ich erinnere mich zum Beispiel, Jens Lehmann hat ja dann immer oder häufiger mal das Knie angezogen, was ich auch echt dann schwierig fand, um dann da so rein zu preschen. Und jetzt, ja, jetzt ist einfach alles zugestellt. Wirkt dann natürlich teilweise skurril. Also ich erinnere mich zum Beispiel, habe ich geguckt, das Spiel Fürth gegen Magdeburg. Da macht, glaube ich, Fürth 3 Tore ähnlich, weil halt der Magdeburger Torhüter jeweils einfach so zugestellt ist, dass der da einfach gar nichts mehr machen kann. Und ja, es ist so ein bisschen gerade das Mittel der Wahl von vielen Vereinen. Der BVB macht's auch. Aber ich finde halt, es ist legal, es ist legitim und es ist erfolgreich.
Oder absolut nicht? Am Ende des Tages wird's wahrscheinlich auch eine Phase sein. Denn immer wenn's, sag ich mal, ein Mittel der Wahl gibt, so wie du ja richtigerweise sagst, wird's irgendwann das Gegenmittel geben und dann wird's wieder was Neues geben.
Ja.
Ja. So ist es im Fußball. Der Ball dreht sich weiter und wie gesagt, ich bin weit davon entfernt, mich zu beschweren, aber so wirklich attraktiv ist es nicht.
Aber auf Seru trifft jedenfalls nach 10 Minuten, Maxi nach 15 Minuten. Und ja, dann sollte man natürlich auch schon erwähnen, dass Mainz ebenfalls vors BVB-Tor gekommen ist. Silas zielt nach 22 Minuten, ja, so am langen Pfosten vorbei, nenne ich es jetzt mal. Widmer trifft dann nach 38 Minuten, steht aber im Abseits. Gott sei Dank, möchte man hinzufügen. Ja, und stattdessen erhöht dann der BVB noch vor der Pause eben nochmal durch Seru auf 3-0. Ja, und dann, sag ich dir ganz ehrlich, dann stehen wir da im Block und fragen uns so, boah, also ich hätte jetzt auf den Halbzeitstand vorher keine hohen Summen gewettet. Und wir haben uns dann ja überlegt, so kann der BVB überhaupt verwalten, weil so ein Halbzeitergebnis ist ja irgendwo auch eine Chance, wenn du weißt, dass du am Dienstag wieder spielst, in der Champions League, in einem Champions League Playoff, im besten Fall schaffst du es ja dann sogar, dich ein kleines bisschen zu schonen, aber boah, also ich weiß nicht, wie habt ihr das zur Halbzeitpause besprochen? Will man das, dass der BVB dann vom Gas geht? Und wenn ja, kann er das überhaupt?
Da habe ich 3 verschiedene Aspekte, die ich gerne erwähnen würde.
Sehr gerne.
Zum einen kann ich mich noch dran erinnern, dass ich tatsächlich kurz vor dem 2:0, also so in der 13., 14. Minute, zu Nobby gesagt habe, boah, die Mainzer sind ganz schön aktiv für so eine Auswärtsmannschaft. Die haben hochgepresst, die haben wirklich viel versucht, wie du sagst, die hatten auch durchaus große Torchancen. Da haben wir viele, viele Gegner im Signal Iduna Park gehabt, die deutlich passiver versucht haben, zum Erfolg zu kommen. Und dann als zweites kam mir kurz nach dem 2:0 in den Kopf, das ist so ein Spiel, wo ich exakt der gleiche Verlauf war gegen St. Pauli, wo ich auch dachte, boah, jetzt haben sie mal früh das 2:0 geschossen, war da in der zweiten Halbzeit, aber trotzdem kriegen sie das jetzt hin, das zu verwalten. Und da war es überhaupt nicht der Fall, auch durch zwei Standardsituationen dann von St. Pauli, die dieses Spiel ja nochmal richtig eng gemacht haben, auch wenn man es am Ende gewonnen hat. Diesmal hat man das dritte sogar noch vor der Pause nachgelegt und konnte es am Ende verwalten. Und zu der Frage, die du eigentlich gestellt hast, wie wir es in der Pause besprochen haben, hinter mir saß unser Ex-Mediendirektor Josef Schneck.
Der Josef, ja.
Genau, da habe ich mich nur umgedreht zur Halbzeit und er hob so beide Hände und nickte so nach dem Motto, kann man so machen. Und genauso habe ich dann zurückgenickt und die Hände ähnlich gehalten. Das war, ja, genau so konnte man es machen. Am Ende des Tages war es, wie Urs Fischer auf der Pressekonferenz sehr treffend, glaube ich, gesagt hat, Effizienz schlug zumindest in dieser ersten Halbzeit Ineffizienz. Weil, und das hat Niko Kovac auch gar nicht groß anders gesehen, das eigentlich ein recht ausgeglichenes Spiel war. Und da hatten wir, sag ich mal, sehr wenige, die so ausgeglichen waren und dann aber so deutlich vom Pausenstand her waren.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Wo wir beim Thema Effizienz sind, ich weiß nicht, wie habt ihr denn im Netradio Serhou Guirassy besprochen, der ja, das wollen wir mal festhalten, jetzt im dritten Spiel in Folge getroffen hat. Und das haben wir tatsächlich auch schon vor einer Woche gesagt, für mich erneut mit diesen Toren auch die Präsenz und jetzt so dieses sichtbare Selbstvertrauen und Selbstverständnis wieder da ist. Also für mich viel auffälliger. Und ich sag dir auch ganz ehrlich, ich weiß nicht, auch wenn die natürlich von Julian Riasson super reingetreten sind, die Bälle, aber ob er die vom Timing her und auch vom Durchsetzungsvermögen her, da ist ja ein Riesengewimmel, wir haben drüber geredet vorm Tor, ob er die beiden Kopfbälle so vor 4-5 Wochen auch so reingemacht hätte.
Ja, ich kann dir die Antwort geben, definitiv nein. Und ich weiß nicht, was passiert ist zwischen dem Heimspiel gegen Inter und dem Heimspiel gegen Heidenheim. Aber ich finde, seitdem ist das von der Körpersprache, von der Präsenz, von der Aura, wie man heutzutage gerne sagt, einfach wieder ein komplett anderer Stürmer. Und zwar genau der, den du in solchen Spielen brauchst, der im Strafraum dasteht, wo er zu stehen hat und der das Ding dann in dem Fall dahin schädelt, wo es rein muss. Also es ist wieder der Serhou, den man eigentlich lange Zeit kannte und den wir ja auch so lieben und gerne in unserer Mannschaft haben.
Ja, klar. Also mit Sicherheit eine Riesenfreude, das jetzt auch wieder zu sehen und zu spüren, auf jeden Fall. Riesenfreude. Auch Luca Reggiani. Also ich bin mir relativ sicher, der wird selber etwas erschrocken gewesen sein, dass er dann zur Pause, man hat es ja gesehen, hat er sich schon warm gemacht und ich dachte auch schon, boah, kommt er jetzt hier direkt in der 46. Und kam er ja dann auch für Niklas Süle und da erzählen wir zwar jetzt kein Geheimnis, wenn wir sagen, dass wir natürlich in der Kommunikationsabteilung vom Borussia Dortmund gerne auf diese, ich nenne es jetzt mal Heldenreisen gucken, also Heldenreise ist jetzt ein großes Wort, aber es ist halt ein Junge, der ja eigentlich U19 spielt, der in der Youth League, wir haben beide das Spiel in Alkmaar kommentiert, mit Sicherheit eine absolute Leaderrolle eingenommen hat und einnimmt, aber jetzt dann halt plötzlich eine ganze Halbzeit Bundesliga vor über 81.000 Leuten spielt. Also wie fandest du ihn, wie fandet ihr ihn?
Ich würde sagen, gut. Also man hat gemerkt, am Anfang hat er die wirklich einfachen Dinge gemacht, aber genau das ist ja auch richtig in diesem Moment. Also du sollst ja gerade als Innenverteidiger nicht reinkommen und irgendwelche Harakiri-Dinge versuchen, sondern er hat die einfachen Pässe gesucht und dann hast du gemerkt, er hat im Laufe der Zeit auch mal versucht, den Ball wirklich direkt in die Tiefe zu spielen. Hat mal Serhou gesucht. Er hatte auch ein, zwei Dinger drin, die nicht funktioniert haben. Ich weiß, ein Ball, so einen kompletten Querschläger, der ist dann sogar bei Julian Riasson angekommen, aber das war mit Sicherheit nicht der Plan. Aber da hast du so gemerkt, er hat jetzt so eine Grundsicherheit, er fühlt sich einigermaßen den Umständen entsprechend wahrscheinlich wohl und dann probiert er mal was. Und das war absolut in Ordnung. Ich weiß noch, ein, zwei wirklich gute defensive Szenen, ein super Tackling, einmal super aufgepasst, wo ich glaube, es war Silas fast alleine durch gewesen wäre, wenn er nicht aufgepasst hätte und abgelaufen wäre. Also das war ein Auftritt, auf den man auf jeden Fall aufbauen kann.
Ja, würde ich auch sagen. Also vor allen Dingen defensiv, du hast es gerade genannt. Also da war er wirklich top. Und alles andere wird sich möglicherweise ja dann noch ergeben, da was Spieleröffnung und so weiter angeht. Ich glaube, das muss man jetzt auch wirklich nicht erwarten in den ersten 45 Minuten in einem Heimspiel. Zweite Halbzeit, eben dann auch mit Luca. Ich weiß gar nicht, ob man es verwalten nennen kann, aber was wir sehr stark gemerkt haben, und das ist ja jetzt auch eine Geschichte, die man jetzt aus dieser Saison jetzt nicht von jedem Heimspiel kennt. Die Mannschaft hat einem sehr schnell so dieses Gefühl vermittelt, heute brennt auch nichts mehr an. Also ich fand dann auch nach einer Stunde die Hereinnahme von Carney, die Hereinnahme von Fabio Silva hat auch super gepasst. Beide absolute Aktivposten, ne, die dann so quasi vorne immer nimmer müde die Passwege versuchen zuzustellen, was ja dann auch bedeutet, dass die Linien dahinter etwas davon haben. Ein Heimspielbesuch, der die Stimmbänder ungewohnt geschont hat. Und auch aus deiner Sicht kann ich mir vorstellen, du durftest dann auch endlich mal völlig entspannt in Richtung Mixzone dich aufmachen. Und ja, da du das Netradio gemacht hast, gehe ich mal davon aus, dass 4-0 wirst du noch im Stadion erlebt haben.
Ja, genau. Also im Stadion war ich ja eh, aber auf der Pressetribüne sogar. Am Platz, ich habe mich dann zur Nachspielzeit verabschiedet. Da hatte ich schon im Blick, dass das die ein oder andere Minute mehr geben könnte. Das passte dann. Nobby und ich haben uns auch so ein bisschen Jux draus gemacht, weil in der ersten Halbzeit war Nobby der die beiden Standards kommentiert hatte. Und dann habe ich ihm davor schon ein, zwei Mal bei Ecken gesagt, komm Nobby, du hast doch jetzt, mach doch jetzt nochmal das 4-0. Und einmal, beim letzten Mal, ist es dann tatsächlich auch aufgegangen. Und ansonsten kann ich dir zustimmen. Also nach hinten ist gefühlt gar nichts mehr angebrannt. Ja, es gab ein, zwei Situationen, wo Gregor nochmal gefordert war, aber da war dann auch da. Und wie du gesagt hast, gerade nach vorne, Fabio Silva, ich bin eh Fan von dieser Spielweise, hat sehr, sehr gut, finde ich, auf sich aufmerksam gemacht. Und auch bei Carney, weißt du, da ist nochmal einer, der einfach zocken will und zocken kann. Da funktioniert immer nicht alles, das war auch leider wieder so, aber das sieht halt einfach schön aus, wenn die sich dann nochmal reinwerfen und halt, ja, Bock haben, Fußball zu spielen.
Ja. Bei Fabio ist es so, dass du es immer hörst, wenn der reinkommt, also es wünschen ihm alle einfach nochmal ein Tor so, ne? Also einfach, dass da noch so der Knoten platzt.
Ja, der hatte ja auch wieder einen, wo ich mir so denke, da kommt aber auch gerade viel zusammen. Nach einer der Ecken, der fiel ihm ja der Ball vor die Füße, er zog direkt ab. Der Mainzer fälschte sogar noch ab, wo ich so dachte, ja, das könnte sogar noch was werden. Und dann kriegt der andere Mainzer den ins Gesicht und der geht raus. Ja. Also denke, ja gut, es soll irgendwie im Moment noch nicht sein.
Ja. Dann warst du aber in der Mixzone und hast dir welche Borussen geschnappt?
Luca Reggiani und Julian Riasson. Und ich habe es noch bei Maxi Bayer versucht, aber der hatte an dem Tag nicht so wirklich Bock auf Interviews. Und das ist ja dann auch mal okay. Die Jungs müssen ja so auch anderen Medien viele Interviews geben. Das hat er bei der Sportschau auch gemacht. Und dann hat er an dem Tag mal gesagt, gerne beim nächsten Mal. War okay. Also Luca und Julian waren dann bei mir.
Und die hören wir uns jetzt auch mal an.
Julian, 4-0 am Ende. Wie gut fühlt es sich an, mal so deutlich und ich will nicht sagen entspannt, aber klar zu gewinnen?
Ja, sehr schön. Ist ein bisschen Weile her, seit es uns gelungen ist. Von daher um noch so schöner eigentlich. Und schön, das 4-0 zu machen nach der Halbzeit, war nicht immer so, aber von daher ist es ein gutes Gefühl.
Ich glaube, die Statistiker streiten sich gerade noch, ob es 3 oder 4 Vorlagen bei dir waren. Ich sag mal 3,5. Kannst du dich dran erinnern, schon mal in einem Spiel so viele Vorlagen gegeben zu haben?
Nein, eigentlich nicht, schon lange her. Ja.
Alle oder 3 nach Standards. Was macht ihr da so viel besser, dass ihr jetzt häufiger nach Standards trefft?
Alle machen ihren Job, wir haben einen guten Plan und ja, es gelingt uns sehr gut zurzeit. Wir sind gefährlich, auch die, die wir nicht an Tor erzielen. Wir haben viele Möglichkeiten aus dem Standards heute. Ja, von daher ist sehr gut.
Sollst du natürlich nicht verraten, was genau der Plan ist, aber mal ist es Seru, mal ist es Rami, mal ist es Maxi. Versuchst du einen Spieler rauszusuchen oder ist es eher so eine Zone, die du versuchst anzuspielen?
Eine Zone zu treffen mit einem guten Schnitt, ja. Dann ist es einfacher für die vorne reinzumachen. Ja.
Wie viel Rückenwind gibt euch das jetzt für Dienstag, wo es ja dann hier gegen Atalanta in der Champions League weitergeht?
Schon eine gute, gibt es ein gutes Gefühl. Wenn man gewinnt, vom Gefühl regeneriert man schneller. Ja, fühlt sich so an auf jeden Fall. Von daher ist es gut und ist eine neue Aufgabe. Wir müssen uns umstellen. Für Atalanta ist schon eine schwierige Aufgabe.
Luca, wie fühlt sich's an, vor der Südtribüne einen Sieg zu feiern?
Ja, war ein Traum. Kein Spiel in diesem Stadion mit diesen Fans. Und, ja, ich bin sehr glücklich und ja, diese Fans sind very, very loud and it's amazing playing in this stadium.
Letzte Woche hast du ein paar Sekunden gespielt, dieses Mal 45 Minuten. Wie war das?
Ja, es war sehr, sehr schnell und aber ja, ich bin jeden Tag sehr fokussiert und bereit für diesen Moment und ja, ich bin sehr glücklich.
Ich habe gesehen, vor der Einwechslung hat der Trainer dich nochmal in den Arm genommen und dir was ins Ohr geflüstert. Was hat er dir gesagt?
Ja, play easy and yeah, be focused every ball, be ready and don't think too much, just do your game.
Ja, jetzt bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Wer hat denn dabei Luca so reingebrüllt?
Das war Gregor Kobel, der einfach ausdrücken wollte, wie gut ihm die Leistung von Luca gefallen hat. So vielleicht am schönsten.
Er hatte auf jeden Fall einen Platz ganz in der Nähe als Torwart, ja, ja.
Genau, die Kollegen sagten mir auch, das sieht man ja immer, du kennst das ja auch nicht so wirklich in der Mixzone, aber dass er wohl auch sofort nach Spielende zu ihm gegangen wäre, ihn nochmal in den Arm genommen hat. Das ist halt auch dann Führungsspieler, ne, der sich so einen Jungen mal krallt und sagt, das hast du gut gemacht. Und ja, da hat er diese Situation in der Mixzone dann genutzt, um das auch so ein bisschen nach außen zu transportieren.
Sehr schön. Ich glaube, wir zwei, auch wenn wir Mitarbeiter von Borussia Dortmund sind, sind wir ja doch auch Dauerkarteninhaber auf der Südtribüne. Und ich finde, wir sollten auch mal würdigen, dass die Kollegen, die aus Mainz nach Dortmund gereist sind, einen sehr soliden Auswärtssupport abgeliefert haben. Ich muss tatsächlich sagen, internationaler Karnevalsverein dann da runterzulassen als große Fahne, das ist die Art von Ironie, die gefällt mir tatsächlich sehr gut. Und ja, sie haben ja relativ schnell hinten gelegen, aber den Support nicht eingestellt. Und ich finde, das darf man dann auch als BVB-Fan und Mitarbeiter mal sagen. Das fand ich, war ein ganz starker Auswärtssupport von den Mainzern.
Absolut. Auch wenn das am Karneval bzw. an der Fastnacht, wie es ja in Mainz heißt, wahrscheinlich auch nochmal einfacher ist, weil die da in besonderer Stimmung sind. Womöglich auch schwieriger, weil sie dann gar nicht so gerne aus Mainz wegfahren, aber ja, also gehört einfach auch zum Fußball dazu, auch Gästefans. Ich meine gerade, ich will mich jetzt nicht versteigen in fanpolitische Themen, die in dieser Woche ja leider auch wieder oder an diesem Wochenende aufgekommen sind. Ja. Aber Auswärtsfans gehören mindestens genauso wie Heimfans dazu. Also ja, und genauso ein Support da, der war farbenfroh, der war natürlich auch von den Verkleidungen geleitet, sehr, sehr bunt. Aber der war lautstark, so wie man sich das wünscht. Auch ein Kräftemessen auf den Tribünen.
Ja, ja, ja. So, und weil es ja dann doch irgendwie in diesen Wochen mehr Spaß macht denn je, ein kurzer Blick auf die Tabelle. Ja, die Bayern haben in Bremen nichts anbrennen lassen. Wobei, ich muss sagen, ich habe mir das Spiel tatsächlich im Fernsehen angeguckt. Für mich hatte Werder eigentlich auch genug Chancen. Also Bayern hat schon was zugelassen, aber sie haben die halt einfach nicht genutzt und Harry Kane macht halt Harry Kane Sachen. Der Abstand auf die Bayern am Ende bleibt halt bei 6 Punkten, genau wie der Vorsprung auch auf die TSG Hoffenheim auf Platz 3. Ja, finde ich auch von Hoffenheim sehr, sehr solider Auftritt gegen Freiburg. Man könnte sagen, dem kommt das Selbstbewusstsein echt gerade aus jeder Pore raus. Und Tobi, ich finde, wir müssen wirklich mal festhalten, es gab in der Bundesliga selten so ein Vollgas, so ein Volldampfrennen um die Meisterschaft und die Champions-League-Plätze.
Ja, absolut. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass in der Berichterstattung bei Sky am Freitagabend irgendwann nach dem Spiel noch eingeblendet wurde, der BVB hatte zum gleichen Zeitpunkt in den letzten, weiß ich nicht wie viele Jahren, genau einmal so viele Punkte und das war eine der Meistersaisons. Ich weiß gerade nicht, ob 10-11 oder 11-12, aber das zeigt die Dimension, wie gut diese Bundesliga-Saison eigentlich ist. Vielleicht nicht immer spielerisch, aber auf jeden Fall punktetechnisch. Und dass es trotzdem noch so eng ist um Meisterschaft und auch Champions League Plätze, beziehungsweise dass die Bayern sogar nochmal 6 Punkte mehr haben, ja, zeigt zum einen dieses Volldampfrennen, zeigt aber dann natürlich in der logischen Konsequenz auch, dass diese Schere so ein bisschen weiter auseinander geht zwischen diesen Teams, die halt wirklich um die ersten 4, 5, 6, 7 mit Abstrichen Plätze spielen und alles, was dann dahinter kommt.
Ja, dann ganz kurz noch der Blick nach vorne, denn wir haben es ja schon erwähnt, nächstes Heimspiel ist schon am Dienstag. Atalanta hat selbst an diesem Wochenende gespielt bei Lazio und mit 2-0 gewonnen. Der dritte Sieg in Folge für Bergamo, also die pirschen sich in der Serie auch so langsam an die Champions League Plätze ran. Und ja, um die Worte von Niko Kovac nochmal aufzugreifen, da rechne ich ehrlich gesagt mit einem zähen Kampf und zwar auch über beide Spiele, Hin- und Rückspiel. Ja, die haben den Kollegen Lukman im Winter abgeben müssen, aber ich habe schon das Gefühl, Bergamo, ja, wird eine echte Hürde. Wie siehst du das?
Absolut. Also ich glaube, dass italienische Mannschaften, die vielleicht nicht gerade Inter, Juve oder AC sind, also die in Anführungszeichen nicht diesen ganz großen Namen haben, in Deutschland fast schon per se unterschätzt werden. Zumindest in der Fanwelt, sag ich mal, in der Öffentlichkeit, nicht jetzt irgendwie bei unserem Trainerteam oder in der sportlichen Führung, aber so in der Außensicht der Fans. Und das wird ganz wahrscheinlich, du hast es jetzt zäh gesagt oder Niko Kovac hat zäh gesagt, man kann wahrscheinlich auch eklig sagen, die werden taktisch hervorragend geschult sein, die werden sehr, sehr gut verteidigen, die werden genau wissen, wie sie nach vorne kommen, die werden wissen, wie sie im Zweifel, wann sie, wo mal ein taktisches Foul einbauen müssen. Wenn sie in Führung sind, werden sie wissen, wie sie mit der Uhr spielen, also die sind mit allen, wie hat Kobra Wigmann so schön damals gesagt, die sind mit allen Abwassern gewaschen. Also die wissen ganz genau, was da auf dem Spiel steht und die sind auch leistungstechnisch in der Lage, mit dem BVB mitzuhalten. Also ich glaube, das wird eine sehr enge Nummer.
Ja, ich hoffe übrigens für dich, dass du in den nächsten Tagen nicht unserem Kit-Manager Ciro begegnest, weil du jetzt unter den großen italienischen Mannschaften den SSC Neapel nicht genannt hast. Oh ja. Und wir wissen, wie viel dieser Verein Ciro bedeutet, aber...
Ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel und beim SSC ist es ja auch manchmal so noch mehr Achterbahnfahrt. Aber klar, die sind vor gar nicht allzu langer Zeit auch italienischer Meister geworden. Ja. Über mein Haupt.
Die nehmen wir noch mit rein, Ciro. Nur für dich. So was ganz wichtig ist und was wir wirklich hier nochmal erwähnen sollten. Es gibt tatsächlich für Dienstag noch Karten. Und ja, möchte ich hier ganz klar betonen, die Jungs brauchen euren Support. Das war gegen Mainz ganz stark, Freitagabend Flutlicht. Und ich denke, das kriegen wir am Dienstag auch nochmal hin. Champions League, wir wollen ja, denke ich mal, alle unbedingt ins Achtelfinale. Da wird dann der nächste große Brocken auf uns warten. Aber ja, das sollte doch möglich sein. Und dafür, ja, wenn ihr noch Zeit habt, Dienstagabend, 21 Uhr, es gibt noch Karten für die Champions League. Jetzt gehen wir aber weiter zur U23 in die Regionalliga West. Der BVB 2 gegen den VfL Bochum 2 im Stadion Rote Erde, Tobi.
Jo, und der Bann ist endlich gebrochen. Der erste Sieg 2026 ist da. 4-1 gewinnt die U23 gegen den Nachbarn aus Bochum. Kleiner Derby-Sieg bei der U23, so würde ich ihn mal nennen. Denn in der gleichen Liga spielen ja auch noch die U23 unserer Nachbarn aus Gelsenkirchen.
Genau. Genau. Die haben, glaube ich, auch sogar 5-1 gewonnen, wenn ich das richtig gesehen habe. Bei mir ist es immer noch der Kollege Ono Frietti, der schwirrt bei mir immer noch durchs Instagram-Feed. Der hat ja lange bei uns gespielt und der postet jetzt immer die Schalke-Ergebnisse. Aber ich will dem nicht entfolgen, weil das muss man einfach sagen, Vincenzo ist ein sehr, sehr korrekter Typ. Und da bleibe ich dran, auch wenn er jetzt das falsche Trikot trägt. Naja. So, zurück zu unserem Spiel. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, ganz schnell der Spielfilm. Also wirklich ein Traumstart für unseren BVB. 3. Minute 1-0 durch Toni Reitz. Und nach einer knappen halben Stunde fliegt dann tatsächlich auch der Bochumer Daniel Hülsenbusch, heißt er, mit Gelb-Rot vom Platz. Und Almogera Kabar, so langsam kämpft er sich wieder ran, hat, glaube ich, eine Halbzeit gespielt, gelingt dann nach 38 Minuten das 2-0.
Ja, und da denkst du dir natürlich, wahrscheinlich auch vor allem die Fans vor Ort in der Roten Erde, das liest sich doch nahezu perfekt, aber es ist immer erst vorbei, wenn der Schiedsrichter dann auch zur Pause bittet. Und kurz vor der Pause ist dann Luis Köster nochmal erfolgreich gewesen und hat den Anschlusstreffer besorgt für die U23 der Bochumer. Und vielleicht auch, kann man dann im Nachhinein sagen, gar nicht so schlecht. Das hat mit Sicherheit nochmal die Sinne geschärft, dann bei der Kabinenansprache von Daniel Rios. Auf jeden Fall war es so, dass der BVB dann 0-9 Minuten nach Wiederanpfiff, also in der 54. Minute, durch Ayman Agil auf 3-1 erhöht hat, den alten Abstand wiederhergestellt hat. Und ich glaube, ab dann kann man sagen, war auch klar, das gibt heute 3 Punkte für den BVB.
Genau, und es ist lustig, du hast das richtig antizipiert, denn unser Kollege Jens Volke, der hat nach dem Abpfiff bei der Mixzone nochmal das Mikro reingehalten. Und ich glaube, Daniel Rios, der BVB-Trainer, hat das genauso gesagt, dass dieses 2-1 dann vielleicht nochmal der richtige Warnschuss zur richtigen Zeit war. Wir sollten aber nicht verschweigen, Danilo Krefsun hat noch das 4-1, also das war noch der Endstand, 4-1 für den BVB gemacht. Und ja, jetzt darf sich der BVB eben über einen verdienten Heimsieg freuen. Und außerdem klettert Dortmund auch noch in der Tabelle auf Platz 4. Jetzt aber schnell noch die Ausschnitte von dem, was unser Trainer Daniel Rios in der Mixzone gesagt hat.
Wir sind richtig gut ins Spiel reingekommen, direkt versucht, nach vorne zu kommen, haben in den richtigen Momenten nach vorne gespielt. Deswegen waren wir gut sofort von Anfang an drin, machen dann eben das Tor und natürlich dann auch hinsichtlich nach der gelb-roten Karte haben wir das Spiel kontrolliert, machen das zweite Tor, vielleicht im richtigen Augenblick auch das Gegentor bekommen. Ich finde auch vorher hat sich so ein bisschen angedeutet, dass wir uns auf Situationen gehofft oder gedacht haben, so ja, der wird schon den Zweikampf gewinnen. Da haben wir uns zu wenig unterstützt, gerade defensiv. Kriegen dann eben auch das 2-1, haben es in der Halbzeit angesprochen und in der zweiten Halbzeit dann haben wir es kontrolliert, mit einem Mann mehr Torchancen uns viele herausgespielt und verdient dann auch gewonnen. Ich glaube aber grundsätzlich war es heute, dass wir in den richtigen Momenten, wenn wir den Ball hatten, dass wir nach vorne spielen wollten, dass wir Linien überspielt haben und dadurch auch gefährlicher wurden. Wir haben den Gegner viel weiter nach hinten geschoben und dadurch ergibt sich auch, dass wir im Gegenpressing dann besser sind. Und das haben sie heute besser gemacht als letzte Woche. Heute haben wir es mit Elias und Jonas in der Innenverteidigung gemacht. Und Almo ist ja dazugestoßen. Sie haben es gut gemacht, aber insgesamt glaube ich auch, egal wie die Konstellation aussieht, dass wir es als Mannschaft immer die Viererkette unterstützen können. Und das hat die Mannschaft heute gut gemacht in sehr großen Phasen des Spiels. Und deswegen unabhängig von dieser Konstellation heute haben sie es wirklich gut gemacht.
Soweit also unser U23-Coach Daniel Rios. Nächstes Spiel der U23 dann am kommenden Sonntag um 14 Uhr bei einer anderen U23, nämlich bei der Auswahl von Borussia Mönchengladbach.
Genau. Und wir gehen weiter zur U19. Und ja, vor einer Woche hatten wir noch hier im Podcast den Trainer unserer U19 am Telefon, Felix Hirschnagel. Ja, und der war trotz eines 3:2 Auftaktserfolgs in der Hauptrunde der A-Liga, da sind wir ja mittlerweile, gegen Holstein Kiel, nicht so zufrieden und die Gemütslage wird sich nicht wahnsinnig verbessert haben am Wochenende, am zweiten Spieltag, denn es gab eine 0:4 Niederlage in Wolfsburg.
Ja, was da aber zur Wahrheit dazugehört, ist, dass der, glaube ich, mit einem der schwierigsten Jobs bei Borussia Dortmund hat und das aus ja hauptsächlich positiven, aber auch negativen Gründen, weil der muss einfach brutal viel umbauen, immer wieder eine neue Mannschaft bauen. Ich habe mal mit ihm gesprochen, der hat, glaube ich, bei den Spielen jetzt schon über 40 auf jeden Fall, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, es kann so 44 verschiedene Spieler eingesetzt. Zum einen daher kommt ein Luca Reggiani, wir haben gerade ausführlich über ihn gesprochen, ist jetzt bei den Profis, genauso ja. Mathis Albert oder Samu Inacio, gleichzeitig sind schon einige dann in die U23 gerutscht, andere sind verletzt, das gehört natürlich auch dazu, das hast du in jeder Mannschaft mal, und so war es halt jetzt auch am Wochenende. Deswegen war zum Beispiel U17-Kapitän Leni Strösser mit im Kader, aber nichtsdestotrotz haben die natürlich den Anspruch, solche Spiele zu gewinnen und sich auf diesem Niveau zu messen. Mhm. Da ist das jetzt natürlich ein Dämpfer. Aber das war auch das, was Felix Hirschnagel nach dem Spiel gesagt hat. Gibt jetzt 2 Tage zum Nachdenken. Und am nächsten Samstag gibt es dann ein Heimspiel gegen Augsburg um 10.30 Uhr am Trainingsgelände Hohenbuschei in Dortmund-Prag.
Und das kann ich immer empfehlen, denn die spielen wirklich einen guten Ball und da kann man sich auch schön Fußball angucken. Ist zwar natürlich ein bisschen früh, 10.30 Uhr, aber wenn ihr da Bock drauf habt, dann macht das auf jeden Fall mal. Und noch was möchte ich ganz dringend an dieser Stelle empfehlen und nochmal Werbung machen, und zwar für unsere Doku von BVB TV über die Reise dieser Mannschaft durch die Youth League. Sie ist ja leider zu Ende gegangen, aber die 4. Folge könnt ihr kostenlos auf BVB TV oder unserem YouTube-Kanal gucken. Den Fokus legen die Kollegen dieses Mal auf die 3 Jungs, ja, die eben deutlich sichtbar und hörbar bei den Profis anklopfen. Luca Reggiani, Mathis Albert und Samuele Inacio. Alle 4 Folgen der Doku wirklich, finde ich, sind absolut gelungen. Viele von euch haben die auch schon angeklickt und angeschaut. Wie gesagt, schaut euch jetzt gerne auch die aktuelle Folge 4 an.
Das kann ich nur unterstreichen und ich weiß, viele sind immer aus auf so persönliche Einblicke. Mathis Albert gewährt die, zeigt seine Wohnung, zeigt auch Bilder von sich. Das hat auch mich begeistert, wie sein Vater ihn früher gefilmt hat und ich glaube sogar auf YouTube gestellt hat. Also Wahnsinn, wie der da im Alter von 8, 9 schon alle nass gemacht hat.
Auf dem Bolzplatz in USA.
Exakt. Und wen ich nicht unterschlagen möchte, ist Niklas König. Der ja auch einer der Protagonisten noch ist, der, glaube ich, seit der U11 oder U12 beim BVB ist, der schon mit Marco Reus eingelaufen ist und der sich auch sich hochgespielt hat bis in die U19, vielversprechender Außenverteidiger und auch, wie ich fand, ein super, für sein Alter, 18 ist er, gesetzter Typ schon, also der genau weiß, was er möchte, der das alles sehr gut reflektiert und einschätzt, macht großen Spaß, sich die Folgen anzugucken.
Sehr schön. Wie gesagt, BVB TV oder YouTube, Borussia Dortmunds Kanal, braucht ihr auch kein Abo für, unbedingte Empfehlung von uns. Und wir machen den Deckel drauf mit den Handballdamen. Die hatten, das kann man anders nicht sagen, ein echtes europäisches Spitzenteam zu Gast, und zwar Metz. Das eigene Heimspiel wurde nach Hamm verlegt. Und ja, das Bittere ist dann halt, wenn du so eine absolute Übermannschaft zu Gast hast, dann reicht halt auch manchmal nicht, dass du selber eigentlich eine richtig starke Leistung bringst. So war das nämlich tatsächlich auch aus Sicht von Borussia Dortmund. Eigentlich viel richtig gemacht, aber dann steht's am Ende halt doch 24-33.
Ja, und ich glaube, da können auch alle, die sich eher für den Fußball interessieren, mitfühlen, weil das haben ja auch die Fußballer schon erlebt, dass man gerade in der Champions League richtig gute Leistungen bringt und es am Ende dann auf dem Niveau manchmal doch nicht reicht. Jetzt in dem Fall war das Spiel lange ausgeglichen. Also nach 41 von 60 Minuten stand es 21-21. Und ja, auch wenn das Spiel in Hamm war, haben sich einige BVB-Fans da auf den Weg gemacht. Der Support war da, aber dann ist so eine Spitzenmannschaft wie Metz halt im entscheidenden Moment da, liegt so eine 6-0-Serie am Ende ja hin und dann liest es sich auf den ersten Blick relativ deutlich, aber wie gesagt, keine oder vor dem letzten Drittel des Spiels komplett ausgeglichen. Und das bedeutet ja, über zwei Drittel des Spiels war es komplett ausgeglichen. So ist es, aber es geht weiter und das nächste Top-Spiel steht schon an für die Handballdamen. Mittwoch geht's weiter, diesmal in der Bundesliga, und dann gibt's eine Auswärtsfahrt nicht nur nach Hamm, sondern nach Thüringen zum Thüringer HC. Anwurf ist da um 19:30 und das ist natürlich dann eine richtige Auswärtsfahrt. Jetzt war es ein Heimspiel, was nur aus organisatorischen Gründen in Hamm gespielt werden musste.
Ja, ja. Und auch wir als Mitarbeiter der Kommunikationsabteilung müssen eigentlich schon fest darauf setzen, dass der BVB dieses Spitzenspiel in Thüringen gewinnt. Denn Dana Bleckmann aus dem Team ist ja mittlerweile unsere Kollegin als studentische Mitarbeiterin. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist Dana, glaube ich, auch mal donnerstags da. Das heißt, sie kommt dann direkt aus Thüringen zu uns ins Büro. Und wenn das nicht gut war, dann kriegen wir das mit Sicherheit auch ab. Von der Hinsicht her, wir drücken alle Daumen, die wir haben. So, absolut. Das war's dann aber, glaube ich, auch von uns, Tobi. Ich würde einfach am Ende nochmal sagen, wirklich die Erinnerung, wenn ihr kurzfristig noch Bock habt auf Champions League Fußball, es gibt noch Karten gegen Bergamo, schaut einfach im Ticketshop vorbei auf bvb.de. Drückt der Borussia auf jeden Fall die Daumen, damit wir aus den Playoffs als Gewinner hervorgehen und dann ins Achtelfinale weiterkommen. Ja. Und zuletzt dann vielleicht noch der Hinweis, wie ihr es kennt, wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Kritik habt, schreibt uns am besten eine Mail an podcast@bvb.de. Tobi, Rosenmontag, gehst du eigentlich raus? Weil ich habe gehört, Wetter wird nicht so dolle.
Nee, ich glaube, wie eingangs gesagt, ich war am Wochenende nicht viel zu Hause. Ich werde es nutzen, dass wir frei haben, aber trotzdem der Supermarkt offen hat. Ich werde mal einen Wocheneinkauf machen und dann je nach Wetterlage entscheiden, wie viel ich ansonsten noch vor die Tür gehe.
Und bei dir? Alles klar. Sehr guter Plan. Ich war heute beim Kinderkarneval und jetzt reicht's mir langsam auch. Ich hatte ja schon Köln am Donnerstag und nee, Karneval ist jetzt, kann ich einen Haken hintermachen für dieses Jahr. War's dann auch, ne? Außerdem bin ich Dienstag ja auch beruflich am Start und da will ich ja stimmlich und auch sonst voll auf der Höhe sein, ne?
Sehr gut, so machen wir's.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.